Thomas Suddendorf, Der Unterschied, was den Menschen zum Menschen macht. Auf den ersten Blick trennen uns Welten. Menschen und Tiere haben dem Augenschein nach nicht viel gemeinsam. Dabei stammen wir von denselben Vorfahren ab. Das zeigt sich nicht nur in der grundlegenden Biologie, sondern auch im Denken. Vor allem Menschenaffen sind ziemlich intelligent. Das haben Forscher in den letzten Jahren immer wieder bewiesen. Und dennoch kommen auch Menschenaffen nicht an unsere Denkleistung heran. Was hat zu dieser intellektuellen Kluft zwischen Mensch und Tier geführt? Was unterscheidet das Denken der Tiere von unserem? In diesen Blinks erfährst du, was uns von unseren tierischen Artgenossen trennt, aber auch, was uns verbindet. Und du lernst, was es bedeutet, Kultur zu erschaffen, welches einmalige Verhältnis wir Menschen zur Zeit haben, und warum ein Lebewesen, das kommuniziert, nicht unbedingt Sprache verstehen muss. Blink Nummer 1. Menschliche und tierische Körper sind verwandt, doch ein großer Unterschied trennt uns. Wir Menschen halten uns oft für etwas Besseres. Wir denken, unsere Spezies sei die Krone der Schöpfung. Einige glauben sogar, Gott hätte uns auserwählt, die Welt und alles Leben darauf zu beherrschen. Doch wenn wir genauer hinsehen, trennt uns gar nicht so viel von den Tieren. Schauen wir uns nur die Schimpansen an. Menschenaffen gehören als Primaten zu unseren nächsten Artverwandten. Wie wir bestehen sie aus Muskeln, Fleisch, Knochen und Blut, haben die gleichen Organe. Wie wir müssen sie Darm und Blase leeren und haben Sex, nicht nur zur Fortpflanzung. Sie werden alt, grau und sterben, genau wie Menschen. Was Anatomie und Körperfunktionen betrifft, haben wir also ganz offensichtlich Ähnlichkeiten. Denn auch wir sind Säugetiere. Spätestens seit Charles Darwin 1859 seine beiden Bücher über die Entstehung der Arten und die Abstammung des Menschen veröffentlichte, mussten wir Menschen von unserer Vorstellung abrücken, dass wir einzigartig sind und nichts mit den anderen Spezies auf dem Planeten gemein haben. Stattdessen durften wir erkennen, dass Schimpansen aus biologischer Sicht unsere engsten heute lebenden Verwandten sind. Wir haben dieselben Vorfahren. Nur ging unsere Entwicklung vor circa 6 Millionen Jahren auseinander. Während auf körperlicher Ebene erstaunlich viele Parallelen zwischen Menschen und anderen Arten zu finden sind, sieht es bei unserem Denkvermögen doch anders aus. Wir sind nicht die schnellsten oder stärksten Tiere auf diesem Planeten. Allein unserem Verstand haben wir es zu verdanken, dass wir der Welt unsere Ordnung diktieren konnten. Wir haben gelernt, Feuer zu machen und ausgeklügelte Werkzeuge herzustellen. Wir haben Computer erfunden und sind sogar zum Mond geflogen. Alles dank unseres Denkvermögens. Dabei haben wir nicht nur Nützliches erfunden, sondern auch Kultur geschaffen. Wir erfinden Geschichten, drehen Filme und machen Musik. Und damit nicht genug. Wir sind sogar in der Lage, über unser Leben und Denken zu reflektieren. Was ist der Sinn unserer Existenz? Wie wollen wir leben? Das alles ist von Tieren nicht bekannt. An irgendeinem Punkt in der Geschichte sind unsere Gehirnentwicklungen dramatisch auseinandergegangen. Doch ehe wir in Überheblichkeit verfallen, auch im Denken sind wir Tieren ähnlicher, als es uns vielleicht bewusst ist. Blink Nummer 2. Die Biologie rätselt bis heute darüber, was unser Gehirn besonders macht. Wer Schimpansen zielsicher von Baum zu Baum schwingen sieht, weiß, dass sie exzellent sehen und greifen können. Wer etwas länger beobachtet, kann auch das handwerkliche Geschick der Affen erleben. Nüsse knacken sie beispielsweise kurzerhand mit Steinwerkzeugen. Diese Technik beherrschen sie schon seit mindestens 4300 Jahren, wie archäologische Ausgrabungen im Tai-Wald in der Elfenbeinküste belegt haben. Außerdem teilen sie unsere Tendenz zur Faulheit. Liegen Gegenstände zu weit entfernt, angeln sie mit Stöcken nach ihnen. Auch der Erfindergeist ist nicht den Menschen vorbehalten. Blätter werden zweckentfremdet und wahlweise als Regenschirm, Toilettenpapier oder auch als Schwamm eingesetzt. Auch soziales Verhalten findet sich in der Schimpansengesellschaft. Wie wir Menschen schmieden sie Intrigen und verbünden sich gegen ihre Widersacher. Es kommt regelmäßig vor, dass ein niederrangiges Männchen durch Bündnisse ein Alpha-Männchen stürzt. Intelligenz und soziales Verhalten sind also auch in der Tierwelt zu finden. Doch etwas befähigt unser Gehirn, mehr zu leisten. Was dieses Etwas ist, darüber rätseln die Wissenschaftler bislang. Ein Forschungsansatz war es, das Gewicht von Gehirnen unter die Lupe zu nehmen. Haben wir einfach mehr Masse? Das Hirn von Menschenaffen wiegt zwischen 300 und 450 Gramm. Ein menschliches Gehirn bringt zwischen 1,25 und 1,45 Kilo auf die Waage. In diesem Vergleich liegen wir also vorne. Allerdings wiegt das Gehirn eines Elefanten im Durchschnitt 4 Kilo. Wale kommen sogar auf bis zu 9 Kilogramm Hirnmasse. Und wir können nicht behaupten, dass sie intelligenter sind als wir Menschen. Ein anderer Ansatz betrachtete die Größe des Gehirns in Relation zur Körpergröße. Deutet eine hohe relative Hirngröße auf besondere intellektuelle Fähigkeiten hin? Unsere relative Gehirngröße übertrifft zwar die von Elefanten und Walen. Andererseits haben beispielsweise Mäuse bis zu 5-mal größere Gehirne als Menschen in Relation zu ihrer Körpergröße. Auch dieser Erklärungsansatz verlief also im Sand. In einem sind Menschen jedoch buchstäblich ganz groß. Im sogenannten Enzephalisationsquotienten oder EQ. Er beschreibt die Gehirngröße einer Spezies im Verhältnis zur durchschnittlichen Gehirngröße anderer Spezies derselben Gruppe von Lebewesen. Doch obwohl wir hier den ersten Platz einfahren, gibt der EQ darüber hinaus wenig Aufschluss, was unseren Verstand so besonders macht. Wo Biologen an ihre Grenzen stoßen, haben Psychologen allerdings erste Antworten gefunden. Blink Nummer 3. Die vergleichende Psychologie liefert uns Erkenntnisse über die intellektuellen Fähigkeiten der Tiere. Dass die Intelligenz von Tieren unterschätzt wird, darin sind sich zumindest alle Hundeliebhaber einig. Wollen wir die Intelligenz von Tieren jedoch wissenschaftlich beurteilen, so stellt sich ein gravierendes Problem. Über unseren eigenen Verstand können wir recht gut Auskunft geben. Der Verstand anderer ist uns aber nicht unmittelbar zugänglich. Weder der von anderen Menschen noch der von Tieren. In der Wissenschaft gibt es daher seit Jahrzehnten die Debatte darüber, wie komplex Tiere tatsächlich denken können. Der Philosoph Daniel Dennett beschreibt die sich gegenüberstehenden Lager als Romantiker, die Tieren menschenähnliche Denkfähigkeiten zuschreiben, und Spielverderber, die skeptisch sind, ob Tiere komplexes Denkvermögen besitzen. Die Wahrheit wird, wie so oft, in der Mitte liegen. Wissenschaftler der vergleichenden Psychologie haben versucht, der Antwort mit empirischen Untersuchungen näher zu kommen. Sie haben Experimente zu spezifischen geistigen Fähigkeiten durchgeführt, um die Unterschiede zwischen Menschen und Tieren im Denken zu belegen. Beispielsweise können wir Menschen uns Alternativen vorstellen. Ab dem zweiten Lebensjahr beginnen wir im Regelfall mit den sogenannten Als-ob-Spielen. Wir halten uns eine Banane ans Ohr und telefonieren mit ihr. Wir lassen Pferde über die Weide galoppieren, indem wir Bauklötze über den Tisch bewegen. Und wir brauchen keinen Revolver, um imaginäre Feinde zu erschießen, sondern nehmen einfach unsere Hände und unsere Vorstellungskraft. Würden Tiere ebenfalls solche Als-ob-Spiele machen, wüssten wir, dass auch sie über Vorstellungskraft verfügen. Ein solches Verhalten ist jedoch nicht bekannt. Daher wählten die Forscher ein anderes Vorgehen. Stell dir vor, du zeigst einem kleinen Kind eine Murmel, hältst sie in der Hand und steckst dann diese Hand in deine Hosentasche. Anschließend ziehst du deine leere Hand aus der Tasche. Wo ist die Murmel? Kinder können diese Frage erst ab 18 bis 24 Monaten beantworten. Vorher fehlt ihnen die Vorstellungskraft. Wie ist es nun mit Tieren? Versuche haben gezeigt, dass Menschenaffen wie Schimpansen solche Murmelrätsel lösen können. Das heißt, sie können sich wie der Mensch Dinge vorstellen, die sie nicht direkt wahrnehmen. Statt abstrakt über die Unterschiede zwischen Mensch und Tier zu philosophieren, nähert sich die vergleichende Psychologie empirisch. Dabei nimmt sie einzelne Aspekte in den Fokus und gewinnt so Experiment für Experiment ein besseres Verständnis von den Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Zum Beispiel in Bezug auf die Kommunikationsformen von Menschen und Tieren. Blink Nummer 4. Tiere kommunizieren miteinander, doch Sprache bleibt dem Menschen vorbehalten. Wenn wir uns mit Tieren unterhalten, bleibt es ein einseitiges Gespräch. Denn Tiere kommunizieren zwar, aber sprechen können sie nicht. Sprache, das meinen viele, ist das wohl größte Unterscheidungsmerkmal zwischen Mensch und Tier. Auch viele Wissenschaftler vertreten diese Ansicht. Tiere haben dennoch ausgefeilte Kommunikationstechniken. Eine Biene teilt ihrem Volk beispielsweise durch einen ausgeklügelten Tanz mit, wie viel Nahrung wo zu finden ist, Vögel vollführen einen Balztanz, bevor sie ihren Partner wählen, und Erdmännchen warnen sich gegenseitig vor Gefahren. Tatsächlich können die Laute von Tieren eine ähnliche Funktion wie unsere Wörter haben. Die Verhaltensforscher Dorothy Cheney und Robert Seyfarth nahmen in den 1980er Jahren die Laute grüner Meerkatzen auf und spielten sie dann anderen Meerkatzen vor. Dabei fanden sie Erstaunliches heraus. Die Rufe unterschieden sich je nachdem, vor welcher Gefahr sie warnen wollten. Schlangenwarnrufe klangen anders als Warnungen vor Adlern oder Leoparden. Die Tiere erkannten die unterschiedlichen Rufe und reagierten mit dem jeweils angebrachten Verhalten. So beeindruckend tierische Kommunikation auch ist, sie scheint doch beschränkt. Die menschliche Sprache weist Merkmale auf, die so nicht bei Tieren zu finden sind. Tiere scheinen Kommunikation nur für wenige Lebensbereiche einzusetzen, wie zum Beispiel Reproduktion, Territorium, Nahrung und Warnung. Forscher nehmen zudem an, dass die Kommunikation eher emotional als kognitiv gesteuert ist. Wir Menschen kontrollieren unsere Sprache über unseren Verstand, zumindest in den allermeisten Fällen. Es sei denn, wir führen hitzige Wortgefechte, reden erst und bereuen später. Ein noch größerer Unterschied in der Verwendung von Sprache ist, dass wir Menschen Repräsentationen durch sogenannte arbiträre Zeichen nutzen. Das heißt, wir haben uns ganz willkürlich auf Begriffe geeinigt, mit deren Hilfe wir über abstrakte Konzepte wie Gerechtigkeit oder Evolution reden können, also über Sachverhalte, die nicht direkt zu beobachten sind. Außerdem erschaffen wir durch die Kombination von Wörtern nach bestimmten Regeln neue Ausdrücke oder ganze Sätze. Wir verwenden Sprache also generativ. Schon Kleinkinder erfassen intuitiv dieses Prinzip und wenden es an. Wir erweitern das Repertoire unserer Sprache und verstehen uns ohne weitere Erklärung. Zum Beispiel brauchen wir kein neues Wort für großer Tisch und kleiner Tisch, sondern wir verstehen die Wörter groß, klein und Tisch und können sie flexibel kombinieren. Tiere hingegen kennen keine generative Sprache. Im Tierreich gibt es keine Grammatikregeln und keine Kombination von Ausdrücken. Entsprechend sind alle Versuche, Tieren das Sprechen beizubringen, bisher auch gescheitert. Mehr als der plappernde Papagei ist im Tierreich in puncto Sprache nicht zu finden. Blink Nummer 5. Menschen können mental durch die Zeit reisen, Tiere hingegen haben keinen Begriff von Zeit. Seit langem träumen wir Menschen von einer Zeitmaschine. Wir wollen in die Vergangenheit reisen, zu alten Kulturen und wüssten zu gerne, was die Zukunft bringt. Eine echte Zeitmaschine wird wohl ein Traum bleiben, aber immerhin können wir mentale Zeitreisen unternehmen. Wie war das damals im ersten Urlaub ohne Familie? Wie hat sich der erste Kuss angefühlt? Unsere Erinnerung ist niemals ein zu 100% korrekter innerer Film, den wir abspielen, sondern wir vergessen einiges und dichten anderes hinzu, unabsichtlich. Unsere Erinnerung verändert sich. Unsere Vorstellungskraft erlaubt es uns auch, Erinnerungen zu neuen Vorstellungen zu kombinieren. Zum Beispiel könntest du dir vorstellen, wie Vanilleeis mit scharfem Senf schmeckt, weil du Vanilleeis und Senf kennst. Genauso kannst du dir vorstellen, Deutschland zu regieren oder mit Delfinen zu schwimmen. Tiere können solche mentalen Reisen allem Anschein nach nicht unternehmen, auch wenn wir in Filmen und Büchern diese Fantasie gerne zum Leben erwecken. Was ist aber mit dem Hund, der schon vor dem Klingeln des Briefträgers an der Wohnungstür steht? Es ist richtig, dass einige Tiere ein Zeitempfinden haben. Jedoch fehlt ihnen die Fähigkeit, sich in der Vorstellung in Vergangenheit und Zukunft zu bewegen. Auf den ersten Blick scheint der Buschhäher eine Ausnahme von dieser Regel zu sein. Der Vogel versteckt Futter als Vorrat, auf den er später zurückgreift. Forscher haben festgestellt, dass der Buschhäher berücksichtigt, wie lange seine Vorräte schon lagern. Schnell verderbliche Würmer holt er nicht mehr aus dem Versteck, wenn sie zu lange aufbewahrt wurden. Doch dieses Verhalten ist kein Indiz dafür, dass sich der Vogel erinnert, wann er welches Futter versteckt hat. Es ist eher anzunehmen, dass die Erinnerung an Würmer einfach schneller verblasst als die an länger haltbare Nüsse, was ihn vor verdorbenem Futter schützt. Selbst Menschenaffen, die für ihre erstaunlichen kognitiven Fähigkeiten bekannt sind und zum Beispiel mit Hilfe von Zeichensystemen kommunizieren können, haben bisher keine Geschichten aus der Vergangenheit oder Visionen von der Zukunft erzählt. Mentale Zeitreisen bleiben den Menschen vorbehalten. Wir können aufgrund dieser Fähigkeit Pläne schmieden, Entscheidungen für die Zukunft treffen und Konsequenzen des eigenen Handelns abschätzen. Unser mentaler Umgang mit der Zeit ist ein entscheidender Teil unseres Menschseins. Blink Nummer 6. Menschen sind Gedankenleser, während Tiere anscheinend nicht darüber reflektieren, was in ihren Artgenossen vorgeht. Unser Partner runzelt die Stirn und wir spinnen sofort eine Geschichte. Was stört ihn jetzt schon wieder? Und vor dem Gespräch zur Gehaltserhöhung mutmaßen wir, was unsere Chefin überzeugen wird, uns monatlich etwas mehr auf dem Konto zu gönnen. Wir können zwar nicht Gedanken lesen, aber wir verbringen viel Zeit mit dem Versuch zu verstehen, was andere Menschen bewegt, was sie fühlen, wünschen und glauben. Wir haben die Fähigkeit, uns in andere Menschen hineinzuversetzen und uns vorzustellen, was wir an ihrer Stelle empfinden und denken würden. Grundlegende Empfindungen wie Trauer, Glück, Ekel, Wut, Angst und Überraschung können wir sogar über kulturelle Grenzen hinweg in den Gesichtern anderer Menschen erkennen. Dass wir es zu einiger Meisterschaft im Lesen von Gefühlen und Gedanken gebracht haben, ist evolutionsbiologisch bedingt. Andere Menschen zu verstehen und selbst verstanden zu werden, scheint einerseits ein menschliches Grundbedürfnis zu sein, andererseits ist es auch Voraussetzung für Kooperation und Interaktion und damit letztendlich für unser Überleben. Ob Cocktailparty oder Krisensitzung, wir sind flexibel genug, unser Verhalten und unsere Sprache den mutmaßlichen Erwartungen der anderen anzupassen, um Konflikte zu vermeiden. Meist sind wir auch in der Lage, mit Ironie, Metaphern und Doppeldeutigkeiten umzugehen. Wir wissen, dass nicht alles, was jemand sagt, wörtlich gemeint ist. Wir können einkalkulieren, dass Menschen eventuell lügen und können auch widersprüchliche Informationen verarbeiten. Theory of Mind nennt die Wissenschaft dieses Phänomen. Wir haben ein Verständnis für die mentalen Zustände, also die Motive, das Verlangen, die Perspektiven und das Wissen anderer Menschen. Wissen Hunde, wenn wir sie belügen? Verstehen Schimpansen Ironie? Um die Theory of Mind zu testen, verwenden Wissenschaftler den sogenannten False Belief Test, zu Deutsch Test auf falsche Überzeugungen. In einem solchen Test wird Probanden folgende Szene gezeigt. Eine Person betritt einen Raum, legt einen Gegenstand in eine Box und verlässt den Raum. Kurz darauf tritt eine andere Person in den Raum, nimmt den Gegenstand aus der Box und legt ihn in eine andere Box. Dann kehrt die erste Person zurück. Die Aufgabe ist nun zu entscheiden, wo sie den Gegenstand suchen wird. Für die korrekte Antwort bedarf es einer Annahme darüber, was die erste Person weiß, und daher einer Theory of Mind. Kinder ab einem Alter von 3 bis 4 Jahren können solche Aufgaben in der Regel lösen. Sie wissen, dass die erste Person dort nach dem Gegenstand suchen wird, wo sie ihn abgelegt hat, weil sie nichts von der zweiten Person weiß. Dagegen hat bisher kein Menschenaffe und auch sonst kein Tier je einen False Belief Test gemeistert. Das heißt aber nicht, dass wir Tieren jegliche Intelligenz absprechen können. Im Gegenteil. Blink Nummer 7. Menschen sind intelligent, doch auch Tiere zeigen Anzeichen für Intelligenz. Es war ein langer Weg von dem Leben in Steinzeithöhlen bis heute, wo wir in gut geheizten Wohnzimmern sitzen, an Computern arbeiten und mit Flugzeugen um die Welt reisen. Der Mensch hat unzählige Hindernisse überwinden müssen. Dass ihm das gelungen ist, verdankt er seinem Scharfsinn und Einfallsreichtum, kurz seiner Intelligenz. Harvard-Psychologe Steven Pinker definiert Intelligenz als die Fähigkeit des Menschen, Ziele trotz Hindernissen zu erreichen, indem er rationale Entscheidungen trifft. Aus welchen Komponenten Intelligenz besteht, darüber sind sich Wissenschaftler uneinig. Diskutiert wird über Sprachverständnis, Eloquenz, induktives Denken, räumliches Vorstellungsvermögen, Zahlenverständnis, Gedächtnis und Auffassungsgabe. Die Forscher sind sich einig, dass zur Intelligenz mindestens 3 Komponenten gehören. 1. Das Lernen aus Erfahrungen. 2. Die Anpassung an die Umwelt. Und 3. Die Reflexion über die eigene Leistung. Sitz, Platz, hol. Hunde sind das beste Beispiel dafür, dass auch Tiere über Intelligenz verfügen. Zumindest zeigen sie einige Ansätze. Tiere können aus ihren Erfahrungen lernen und sich an ihre Umgebung anpassen. Allerdings denken Tiere nicht über ihr eigenes Denken nach. Diese 3. Komponente scheint dem Menschen eigen zu sein. Nach Pinkers Definition von Intelligenz sind Tiere wohl nicht als intelligent zu bezeichnen. Zwar können Tiere Absichten haben und Ziele verfolgen. Ein Hund, der einem Ball nachjagt, hat ein klares Ziel. Ein Adler, der auf Mäusefang ist, hat ebenfalls ein Ziel. Es ist jedoch nicht klar, ob Tiere rationale Entscheidungen treffen. Wahrscheinlich handeln sie eher nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum. Viele Anpassungsleistungen von Tieren sind außerdem angeboren. Dass Vögel und Schildkröten sich mithilfe von Echoortung orientieren, ist kein Zeichen für ihren Erfindergeist, sondern eine angeborene Fähigkeit. Intelligenz ist also nicht ausschließlich uns Menschen vorbehalten, aber in ihrer Ausprägung besteht doch ein gravierender Unterschied zwischen Mensch und Tier. Blink Nummer 8. Menschen erschaffen Kultur, während Tiere nur begrenzt erlerntes Verhalten weitergeben. Selbst wenn wir die größten Kulturbanausen sind, weder mit Oper noch mit Hip-Hop etwas anfangen können, Museen noch nie von innen gesehen haben und Bücher nur aus Schaufenstern kennen, unser Leben ist durchdrungen von Kultur. Denn Kultur ist auch im Alltäglichen. Das Tragen von Schuhen ist kein Naturgesetz, sondern Kultur. Irgendwann fand jemand, dass es gut ist, Sohlen unter den Füßen zu haben. Affen dagegen tragen keine Schuhe, jedenfalls nicht von ihnen produzierte. Kultur umfasst nicht nur die schönen Künste, sondern unser gesamtes Wissen, alle Gewohnheiten und Werte sowie alle Gegenstände, die wir Menschen je erfunden und über Generationen hinweg weitergegeben haben. Diese Ansammlung von Wissen macht den Kern von Kultur aus. Unsere Kinder müssen weder das Rad noch das Internet erfinden. Vor 6000 Jahren erfand bereits jemand in der mesopotamischen Stadt Ur das Rad. Und diese Erfindung hat sich verbreitet und wurde über Generationen verbessert. Genauso wurde im vergangenen Jahrhundert das Internet erfunden und seine Technologie weiterentwickelt. Unsere Kinder können auf dem vorhandenen Wissensstand aufbauen. Welche Bedeutung die Akkumulation von Kultur für unser Leben hat, macht ein einfaches Gedankenexperiment deutlich. Stell dir vor, du strandest auf einer einsamen Insel und müsstest alles, was du zuvor besessen hast, selbst herstellen. Richtig, das ist unmöglich. Niemand weiß, wie jedes Einzelteil eines Fahrrades oder noch schwieriger, eines Smartphones hergestellt wird. Und selbst nur die Einzelteile zusammenzusetzen, wird nicht jedem gelingen. Unsere Kultur ist ein Produkt weitreichender Kooperation über Generationen hinweg und zwischen Menschen, die sich nicht kennen. Auch Tiere zeigen Ansätze von Kultur. Forscher fanden Anzeichen dafür, dass manche Tierarten Verhaltenstraditionen über Generationen hinweg weitergeben. Verschiedene Schimpansenpopulationen nutzen zum Beispiel unterschiedliche Techniken, um in Termitenhaufen nach Nahrung zu angeln. Eine einfache ökologische oder genetische Erklärung dafür konnten die Forscher nicht ausmachen. Es scheint, als handle es sich um eine überlieferte Tradition. Im Unterschied zum Menschen kennen Tiere aber keine kulturelle Akkumulation. Das heißt, sie verfeinern ihre Techniken nicht und bauen nicht auf ihnen auf. In der Gesamtheit der Tiere sind auch solche einfachen, tradierten Verhaltensweisen eher die Ausnahme. Anders bei uns Menschen. Wir geben Kulturgüter und Wissen im Regelfall über viele Generationen weiter. Haben Tiere ein schlechtes Gewissen, dass sie sich nicht bemühen, eine bessere Zukunft für ihre Nachkommen zu schaffen? Dazu müssten sie eine moralische Vorstellung von Gut und Schlecht haben, womit wir zum nächsten Blink kommen. Blink Nummer 9. Menschen sind moralisch. Tiere zeigen nur bedingt moralisches Empfinden. Menschen wissen, was gut und was böse, was richtig und was falsch ist. Permanent bewerten wir unsere Gedanken und Handlungen darauf hin. Wir empfinden Freude, wenn wir uns moralisch richtig verhalten, und Unbehagen, wenn wir gegen unsere eigenen moralischen Vorstellungen verstoßen. Was nun richtig und was falsch ist, darin sind wir Menschen uns nicht immer einig. Aber wir alle haben ein Empfinden für Moral. Was ist Moral genau? Verhaltensforscher Franz de Waal unterscheidet drei Ebenen des moralischen Denkens und Handelns. Die erste Ebene ist die Ebene der Empathie und Reziprozität. Menschen haben, mit wenigen Ausnahmen, die Fähigkeit, Mitgefühl zu empfinden. Wir haben auch ein angeborenes Gefühl für Fairness, spüren also, ob wir im gleichen Verhältnis geben und nehmen. Die zweite Ebene der Moral betrifft soziale Normen. Es ist die Stimme in unserem Kopf, die sagt, nein, das geht nicht, das werden die anderen denken. Die Stimme, die uns davon abhält, aus der Reihe zu tanzen, die uns aber auch ganz generell hilft, soziale Regeln einzuhalten. Denn jede soziale Gruppe hat bestimmte moralische Regeln über das, was verpflichtend, was tugendhaft und was verboten ist. Einige dieser Regeln sind sogar unabhängig von kulturellen Kontexten. Töten, Lügen und Stehlen gilt in fast allen Kulturen als moralisch verwerflich. Die dritte Ebene der Moral bildet unsere Fähigkeit zur moralischen Selbstreflexion. Wir sind in der Lage, darüber nachzudenken, was wir als moralisch angemessene Reaktion empfinden würden und uns entsprechend zu verhalten. Unsere Werte erlauben es, uns über unsere biologischen Triebe hinwegzusetzen. Wir finden den Lebensgefährten unseres besten Freundes vielleicht wahnsinnig attraktiv, aber unsere Werte verhindern, dass wir uns von unseren Trieben steuern lassen. In den meisten Fällen zumindest. Und Tiere, inwieweit können sie ihre Triebe steuern? Haben sie eine Vorstellung von Gut und Böse? Tatsächlich gibt es Belege dafür, dass einige Tierarten über eine Art Moral verfügen. Schimpansen können zum Beispiel anhand der Mimik ihres Gegenübers dessen Gefühle deuten und Forscher beobachten regelmäßig, dass sich die Menschenaffen gegenseitig helfen. Über die zweite Ebene der Moral, Normen, verfügen Tiere nur ansatzweise. Große Menschenaffen attackieren zum Beispiel zugewanderte Männchen, wenn diese Jungtiere einschüchtern. Aber es gibt keine Hinweise auf explizite Normen unter Tieren. Und mögen Menschenaffen auch manchmal nachdenklich auf ihrem Felsen sitzen, so gibt es bisher keine Belege dafür, dass Tiere über ihr eigenes Handeln moralisch reflektieren. Denn dafür müssten sie sich im Geiste alternative Szenarien vorstellen. Und es ist fraglich, ob sie dazu in der Lage sind. Moral in ihrer Vielschichtigkeit und ihrem Ausmaß bleibt damit etwas, das uns Menschen auszeichnet. Tiere verfügen bestenfalls über ein rudimentäres Moralempfinden, was auch mit ihrem begrenzten Vorstellungsvermögen zu tun haben könnte. Blink Nummer 10. Vorstellungskraft und Kommunikationsbedürfnis machen den Unterschied zwischen Mensch und Tier. Ja, Tiere kommunizieren, aber Menschen kennen Sprache. Ja, auch Tiere lösen Probleme, aber nur wir Menschen überliefern Kultur. Egal welchen Bereich wir betrachten, Sprache, mentale Zeitreisen, Theory of Mind, Intelligenz, Kultur oder Moral, immer wieder begegnen uns zwei zentrale menschliche Merkmale, in denen wir uns wesentlich vom Tier unterscheiden. Unsere Vorstellungskraft und das tiefe Bedürfnis, unsere Gedanken auszutauschen. Auch große Menschenaffen haben die Fähigkeit, sich verschiedene Szenarien vorzustellen. Schließlich können sie sich Werkzeuge bauen und sich damit vorstellen, wie ein solches gebaut sein muss, um seinen Zweck zu erfüllen. Doch die Fähigkeit ist nur grundlegend ausgeprägt. Bis zu unserem zweiten Lebensjahr sind wir mit den Affen noch auf einem ziemlich ähnlichen Level. Doch dann explodiert unsere Vorstellungskraft. Unsere Vorfahren haben außerdem herausgefunden, dass wir unsere Vorstellungskraft noch weiter ausbauen können, wenn wir unsere Gedanken austauschen. Beziehen wir den Rat von anderen ein, können wir genauer planen und realistische Erwartungen entwickeln. Auch Tiere tauschen sich aus. Affen weisen sich zum Beispiel gegenseitig auf Gefahren oder neue Nahrungsquellen hin. Doch menschlicher Austausch geht oft über die zweckorientierte Kommunikation hinaus. Wir interessieren uns auch dann für die Gedanken unseres Gegenübers, wenn wir keinen unmittelbaren Nutzen daraus ziehen. Wir philosophieren über den Sinn des Lebens und diskutieren über das letzte Fußballspiel, was bei Affen eher seltener beobachtet wird. Hinzu kommt, dass wir Menschen eine extrem lange Entwicklungszeit erleben, was die Unterschiede zwischen Mensch und Tier noch vertieft. Der Paläontologe Stephen Jay Gould meint sogar, Menschen weigerten sich, erwachsen zu werden. Manche unserer Artgenossen sind mental tatsächlich in der Pubertät stecken geblieben, doch die Aussage hat einen ernsten Kern. Denn Menschen lernen, bleiben neugierig und spielen bis ins hohe Alter. Bei anderen Säugetieren lässt sich dieses Verhalten meist nur an Jungtieren beobachten. Der Anthropologe Barry Bogan führt das darauf zurück, dass wir neben dem Säuglingsalter und der Jugend zwei zusätzliche Entwicklungsstadien vor der vollen Reife durchlaufen. Die Kindheit, in der wir weiter auf Fürsorge und Nahrungsbeschaffung angewiesen sind, und die Adoleszenz, die auf die Jugend folgt und in der wir unsere Entdeckerlust ausleben und die bestehende Kultur in Frage stellen. Es steht jedoch nicht fest, ob diese beiden zusätzlichen Entwicklungsstufen für unsere überlegenen mentalen Fähigkeiten verantwortlich sind. Unstrittig ist allerdings, dass unsere Entwicklung im Vergleich zu der von Tieren auffällig lange dauert. Blink Nummer 11. Die Kluft zwischen Mensch und Tier könnte sich in Zukunft weiter vergrößern. Wann vergrößerten sich die Unterschiede zwischen Mensch und Tier erstmals und wie werden sich die Unterschiede in Zukunft entwickeln? Die moderne Wissenschaft versucht, Antworten zu finden. Dank archäologischer Funde und mithilfe moderner Gentechnik haben Forscher ein ziemlich genaues Bild von unseren Vorfahren und ihrem Leben. Wir wissen heute, dass die Entwicklung des Menschen in Afrika begann. Genanalysen zeigen, dass unser nächster männlicher Vorfahre vor ca. 60.000 Jahren lebte. Nennen wir ihn Adam. Eva, unsere nächste gemeinsame Vorfahrin, lebte vor 150.000 bis 200.000 Jahren. Von Ostafrika aus machten sich unsere Vorfahren auf, den Globus zu bevölkern. Wir wissen, dass es vor unserer Spezies bereits andere Homini-Spezies gab, die jedoch ausstarben. Manche kreuzten sich mit unseren Vorfahren. Eine der ersten Homini-Spezies war der Homo erectus. 1984 fanden Forscher einen 1,6 Millionen Jahre alten Schädel dieser Spezies am Turkana-See in Kenia. Der anatomisch moderne Mensch entwickelte sich vor rund 200.000 Jahren. Ab dieser Zeit finden sich auch erste Anzeichen von Kultur. Funde von Musikinstrumenten, Schmuck, Höhlenmalerei und Zeichnungen geometrischer Muster nehmen zu. Gleichzeitig wurde die Kluft zwischen Mensch und Tier immer größer. In Zukunft könnten die Unterschiede weiter zunehmen. Wie wahrscheinlich dies ist, zeigt ein Blick auf die drei möglichen Szenarien. Eine erste Möglichkeit ist, dass die Kluft unverändert bleibt. Wenn wir uns nicht mehr an die Umwelt anpassen, sondern wir ausschließlich die Umwelt an uns anpassen, spielt die biologische Evolution keine Rolle mehr. Menschen und Affen würden auf dem heutigen Entwicklungsstand bleiben. Allerdings verändern wir unsere Umwelt seit Jahrtausenden und bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass die Evolution zum Stillstand gekommen wäre. Das erste Szenario ist also eher unwahrscheinlich. Mindestens ebenso unwahrscheinlich ist auch, dass sich die Kluft verringert, weil wir verdummen. Am wahrscheinlichsten ist die dritte Möglichkeit. Die Kluft zwischen Mensch und Tier wird sich vergrößern. Denn der Mensch wird immer intelligenter, das zeigen die Ergebnisse von IQ-Tests im Zeitvergleich. Außerdem sind wir Menschen dabei, unsere nächsten lebenden Verwandten, die großen Menschenaffen, systematisch auszurotten, sodass wir auch rein zahlenmäßig ein immer größeres Ungleichgewicht schaffen. Trotz aller Unterschiede zwischen Mensch und Tier sollten wir nicht vergessen, dass wir viele Gemeinsamkeiten haben, mehr als uns vielleicht im ersten Moment bewusst ist. Das waren also die Blinks zu Der Unterschied von Thomas Suddendorf. Man kann die Kernaussage wie folgt beschreiben. Darwin hatte recht, wir Menschen sind unbestreitbar mit den anderen Säugetieren verwandt. Wir ähneln ihnen bis heute in vielerlei Hinsicht. Ein Großteil unserer grundlegenden Biologie ist gleich. Selbst unsere Gehirne scheinen sich nur geringfügig zu unterscheiden. Und doch bringen diese kleinen Abweichungen menschliches Denken hervor, das sich radikal von dem anderer Tiere unterscheidet. Eine wesentliche Voraussetzung für unsere überlegenen Denkleistungen ist unser kaum begrenztes Vorstellungsvermögen. Wir könnten uns übrigens vorstellen, dass du uns vielleicht deine Meinung mitteilen willst. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel Der Unterschied als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.